Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Schulsozialarbeit-Podcasts. In der heutigen Folge sind Tobias und ich wieder alleine unterwegs und beschäftigen uns heute auch mit einem Thema, was so ein bisschen anders ist zu denen, mit denen wir bisher zu tun hatten. Es geht uns heute um Asperger-Autismus bzw. hochfunktionalen Autismus. Und wir wollen in der Folge so ein bisschen informieren, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten darüber, was das eigentlich heißt, wenn Menschen Asperger bzw. hochfunktionalen Autismus haben und im besten Falle über das Informieren, über die Informationsarbeit auch so ein bisschen Verständnis dafür zu generieren, wie man solchen Menschen begegnen kann. Genau, und wenn man sich dem Thema des hochfunktionalen Autismus beziehungsweise generell dem Thema Autismus annähern möchte, würde ich zumindest sagen, ist da ein guter Ausgangspunkt so der Gedanke des Spektrums, der da, glaube ich, so einen ganz guten Zugang erstmal zu ermöglicht. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, sehe ich auch so. Das ist ja eine Entwicklung, die letzten Jahre so Einzug gehalten hat, dass man weggeht von so einem spezialisierten Begriff von einem Autismusbild, zum Beispiel Asperger oder frühkindlich oder so irgendwas, hin zu einem Spektrum, was so den Blick auf die Einzigartigkeit jedes einzelnen Betroffenen auch unterstreicht und gleichzeitig auch einfach deutlich macht, dass es kein so ist es gibt, sondern jeder hat andere Bedürfnisse und andere Ressourcen. Genau, das finde ich gut, ja.
Also man kann quasi nicht jetzt irgendwie, man könnte eigentlich sagen, es gibt nicht den Autismus.
Ja.
Es gibt nicht den Asperger-Autismus, es gibt nicht den frühkindlichen Autismus, sondern bei jeder einzelnen Person hat das unterschiedliche Ausprägungen, es hat unterschiedliche Facetten, in unterschiedlicher Intensität sind bestimmte Sachen ausgeprägt. Und ich fand da, das hatte ich dir, glaube ich, auch ja schon mal erzählt. Ich hatte mal einen Vortrag gehört an der Universität und das fand ich eigentlich sehr schön, was der Mensch damals gesagt hat, dass er einfach meinte, so, wenn man einen Asperger-Autisten kennt, dann kennt man einen Asperger-Autisten.
Ja, genau.
Also man kann von dieser einen Person jetzt nicht irgendwie sich alles ableiten und alles herleiten, was jetzt damit zu tun hat.
Ja, so sehe ich das auch. Und da ist der Blick natürlich ganz gut, das so zu weiten und dann mit dem Thema Spektrum zu beschreiben. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass es Punkte gibt, die Leute, die im Spektrum drinne sind, wie man dann ja auch sagt, gleich haben, was so die Herausforderungen für sie angeht.
Ja.
Und teilweise natürlich auch, wie die Wahrnehmung dann nach außen hin ist.
Genau.
Ne? Genau. Da gibt es so Überschneidungen, die immer relativ ähnlich sind.
Mhm. Ja, ja, ja. So, also ich meine, wir können ja so ein paar Aspekte mal ansprechen.
Ja.
Aber wie gesagt, immer so mit der Vorbemerkung vielleicht, dass wir jetzt da nicht irgendwie so krass generalisieren wollen, nicht so krass verallgemeinern wollen, sondern man könnte ja vielleicht sagen, das sollen so Orientierungspunkte sein, wo man vielleicht sagen kann, das ist halt sehr, sehr häufig, dass man diese Sachen findet. Aber wie gesagt, ja auch da kann halt in der Ausprägung unterschiedlich sein.
Ja, also ich glaube, um es auf eine Ebene zu heben, es ist im Prinzip, ne, wie wenn man jetzt über große Menschen spricht. Ne? Es gibt Leute, die sind groß, aber nicht jeder, der irgendwie 2,15 Meter groß ist, hat die gleichen Probleme mit seiner Größe als andere. Ne?
Genau.
Sondern das Gleiche, die Deckungsmasse ist im Prinzip die Größe. Die Herausforderungen, die an jeden Einzelnen damit gestellt werden, sind dann aber so individuell, dass über dieses Merkmal Größe keine Generalisierung im Prinzip mehr zu treffen ist.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Ja, und wenn wir jetzt so mal beim hochfunktionalen Autismus bleiben, ich glaube, so ein Aspekt, den man da so in den Blick nehmen kann, der vielleicht auch ganz gut bekannt ist inzwischen gesellschaftlich, ist so die soziale Dimension, würde ich sagen. Also, dass das schon auch inzwischen ganz gut bekannt ist, dass Menschen, die sich auf dem, auf dem, Autismus-Spektrum befinden, in bestimmten sozialen Situationen oder in recht vielen sozialen Situationen einfach vor besonderen Herausforderungen stehen. Mhm. Und diese Herausforderungen sind, glaube ich, relativ vielfältig. Also ich glaube, es fängt häufig schon damit an, eine bestimmte Situation erstmal als eine ganz bestimmte soziale Situation zu erkennen und zu verstehen. Mhm. Etwas, was Menschen, die nicht auf dem Autismus-Spektrum sind, vielleicht intuitiv gelingt, wo wir vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken müssen.
Ja, also einfach durch den vielleicht sprachlichen oder vorherigen Kontext.
Genau.
Genau.
Oder durch Gestik, durch Mimik.
Genau.
Das heißt, durch auch nonverbale Kommunikationszeichen, die wir ja häufig gar nicht bewusst entschlüsseln müssen, sondern wir, oder auch Intonation, also in der Sprache und sowas. Mhm. Das ist ja für uns sowas Alltägliches, dass es überhaupt nicht wirklich so ins Gewicht fällt, wenn wir irgendwie mit Leuten uns unterhalten oder irgendwas machen. Mhm. Und Autisten haben halt da eher die Herausforderung, dass sie das halt nochmal, sie müssen das halt erstmal irgendwie verstehen, sie müssen das erstmal einordnen und müssen nochmal auf eine ganz andere Weise lernen, diese Zeichen zu sehen, erstmal, sie überhaupt wahrzunehmen, aber sie dann halt auch richtig zu deuten, in dem bestimmten Kontext, in dem sie sich befinden.
Yeah.
Und da merkt man ja schon, dass eine Situation, die für uns vielleicht super banal ist und überhaupt keine Herausforderung darstellt, kann für Autisten echt anstrengend sein.
Ja, weil es ist ja ein hochkomplexer Vorgang. Ja? Du hast es als intuitiv beschrieben. Mhm. Und dieses Intuitive setzt ja einfach mal so einen ganz großen Rucksack an Interpretationsmöglichkeiten voraus.
Ja. Ne?
Und das fällt, glaube ich, Leuten im Spektrum relativ schwer, weil dieser Rucksack nur nicht ganz so gut befüllt ist. Mhm. Beziehungsweise alles, was da drin ist, muss vorher nochmal mit Beipackzettel gelesen werden.
Ja.
Und bis man es dann vielleicht interpretieren könnte, ist das halt alles zu schnell gewesen.
Genau. Das ist tatsächlich, glaube ich, was für viele da auch schwierig ist, weil man halt eben im Alltag ja auch bei bestimmten Sachen, man erwartet ja, dass auch sofort die in Anführungszeichen richtige Reaktion kommt.
Ja, klar. Ja.
Aber das kann man halt bei Autisten nicht unbedingt erwarten, dass da sofort eine angemessene Reaktion folgt.
Genau.
Gar nicht, weil sie die vielleicht nicht kennen, sondern weil es halt einfach ein bisschen Zeit braucht, weil es ein bisschen versetzt ist, weil man eben erst überlegen muss, was habe ich denn jetzt eigentlich so in meinem Köfferchen, das ist die und die Situation mit den und den Umständen.
Ja.
Aha, okay, ich muss auf die Weise reagieren.
Ja.
Aber genau diesen Denkprozess, den muss ich halt auch erstmal dann irgendwie abwarten und darf mich auch entsprechend nicht wundern, wenn das halt vielleicht ein bisschen verzögert.
Ja. Also ich habe für mich so ein bisschen das Bild im Kopf, dass die Wahrnehmung oft sehr ist-gebunden funktioniert. Ne? Also sehr auf den Moment bezogen. Ne? In der Kommunikation würde man sagen auf der Sachebene. Ne?
Ja,
und wir als Menschen, die viel Intuition haben, interpretieren. Ja?
Ja.
Und wenn ich jetzt mal das Beispiel Lachen oder Weinen nehme, ne? Dann ist uns vielleicht oder vielen vielleicht aus dem Kontext klar, es ist eine witzige Situation. Leute im Spektrum müssen überlegen, ist das jetzt ein Lachen oder ein Weinen? Ne, weil es ist erstmal irgendwie nur eine Emotion zu erkennen.
Ja.
Ja, und dann zu überlegen, was ist jetzt damit gemeint oder warum ist es denn so?
Ja. Ja.
Und das dauert halt erstmal, ne, weil erstmal Orientierung und Zeit in den Raum geht, um das zu tun. Oder?
Ja.
Das Beispiel, was ich auch irgendwie im Kopf habe, ist, wenn zum Beispiel in einem Film jemand eine Torte ins Gesicht kriegt, ne? Dann ist die Erwartung in der Erfahrung vielleicht erstmal, das ist witzig, ne? Weil man kennt es von dem Clown oder so irgendwas.
Mhm.
Aber im Kontext des Films ist es vielleicht aus einem Streit heraus. Ne?
Ja.
Und dann ist erstmal so die Frage, hä, warum ist das denn jetzt so?
Mhm.
Ne? weil diese Intuition fehlt. Und das wirkt auf Außenstehende außenrum erstmal komisch.
Ja. Genau, also es ist halt, es ist ja eine Reaktion, die sehr, sehr häufig kommt von Außenstehenden, dass man das zunächst mal halt irgendwie schräg findet in diesen Momenten, weil, also jetzt um dein Beispiel aufzugreifen mit der Torte, weil halt zum Beispiel ein Mensch mit Autismus halt für sich gelernt hat, Torte ins Gesicht heißt witzig.
Genau.
So. Wenn das aber jetzt halt in der Szene passiert, in der es sehr, sehr dramatisch irgendwie einhergeht, so, und er dann anfängt zu lachen, dann ist das für ihn natürlich absolut die logische Reaktion genau. für diese Situation, die er sieht. Aber für alle anderen ist es halt natürlich völlig unangemessen, weil ich in einer vielleicht dramatischen, in einer tragischen Situation im Film einfach anfange, drüber zu lachen.
Genau.
Und dann ist man natürlich schnell dabei zu sagen, naja, ne, wie unsensibel oder sonst was.
Genau.
Aber das ist ja in den seltensten Fällen so, dass diese Menschen in dem Fall dann irgendwie lachen, weil sie irgendwie Freude dran haben, dass hier gerade eine Beziehung in die Brüche geht.
Genau.
Sondern es ist halt für die, sie haben halt diese Situation so abgespeichert.
Ja.
Und es fehlt halt manchmal dann die Flexibilität, das, was sie gelernt haben, an einen neuen Kontext anzupassen. Also eben, wie du es ja auch beschrieben hast, das, was uns einfach aufgrund dessen, was wir halt auch so alles schon Erfahrungen an Erfahrungswerten und so mitbringen, relativ gut gelingt. Mhm. Und wir ja auch nicht viele Informationen brauchen, um einzuschätzen, ist es jetzt eine komische oder eher eine dramatische Situation.
Ja, genau. Das heißt, neben der sozialen Ebene, die wir jetzt so besprochen haben, könnte man eigentlich direkt auch noch eine andere Ebene anknüpfen, nämlich die emotionale Ebene.
Mhm.
Ja, weißt du, was meinst du?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das eine Dimension ist, die da auch ja sehr eng mit zusammenhängt.
Ja.
Einfach auch, weil das zum Ausdruck bringen von Emotionen, gerade über Gestik und Mimik, ja doch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist im menschlichen Miteinander. Und weil du hast ja auch schon angesprochen, dass Menschen mit Autismus sehr viel erstmal auf der Sachebene auch verorten.
Mhm.
Und für uns sind ja da auch immer mehrere Facetten im Spiel. Also die Beziehungsebene ist ja häufig in Kommunikationssituationen genauso so wichtig für uns, um das auch alles so angemessen zu verstehen. Und da ist es dann halt immer so die Frage, gelingt es den Menschen mit Autismus, auch die emotionale Ebene irgendwie gut einordnen zu können. Also das heißt erstmal auch da wahrzunehmen, wird hier gerade irgendwie eine bestimmte Emotion gezeigt und wenn ja, welche?
Yeah.
Weil auch da, es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Emotionen, die durch sehr, sehr geringe Veränderungen des Gesichtsausdrucks beispielsweise gezeigt werden können.
Mhm. Beispiel.
Und wenn man sich halt vorstellt, dass jemand das wirklich alles lernen muss, diese kleinen Unterschiede zu erkennen, in so einem geringen Moment.
In absoluter Echtzeit.
Ja, das ist schon krass. Ja. Und ich glaube, da kann man auch dann ganz gut verstehen, warum das manchmal halt Schwierigkeiten bereitet, in Emotionen als die richtige Emotion, sag ich mal, zu erkennen.
Genau. Es geht auch mit einher, was du beschrieben hast, aber auch, weshalb die Emotion jetzt vielleicht beim Gegenüber da ist. Ne? Also man nennt es Theory of Mind, ne? Also sich so in den anderen reinzuversetzen, weshalb der vielleicht so fühlt oder reagiert, um dann eigenes Handeln drauf abzustimmen.
Mhm.
Ja? Ja. Und es ist ja, ich sage jetzt mal, das ist in der Kommunikation ja schon eine Königsdisziplin, ja, und das dann in Echtzeit zu erkennen, ist natürlich manchmal für alle nicht einfach, aber für Leute, die da Schwierigkeiten haben, ist es halt echt hart.
Ja. Ne?
Weil natürlich auch die Idee da ist, sie wollen ja nicht falsch reagieren.
Ja.
Ne? Und dann wägt man halt nochmal besser ab und nochmal besser und dann ist es aber schon zu spät.
Ja.
Oder man sagt vielleicht gar nichts oder so.
Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast. Also dass jetzt mit Blick auf das Soziale, diese Menschen wollen ja nicht unangemessen reagieren. Aber auch bei dem, was das Emotionale angeht, es ist ja nicht so, dass die absichtlich eine bestimmte Emotion falsch verstehen.
Ja.
Oder absichtlich dann auf eine bestimmte Emotion in einer Art und Weise reagieren, die uns vielleicht erstmal merkwürdig erscheint.
Ja.
Genauso würde ich sagen, sollte man irgendwie so den Fehlschluss begehen, zu sagen, Menschen, die sich auf dem Autismus-Spektrum befinden, die wären irgendwie alle so, so emotionslos.
Ja.
Oder irgendwie überhaupt nicht empathisch oder sowas. Oder denen liegt nichts an sozialen Kontakten oder sowas. Im Gegenteil, ich glaube, dass den Menschen da relativ viel dran liegt. Es ist nur halt relativ knifflig,
ja,
das entsprechend aufzubauen.
Ja, es ist halt ein komplettes Minenfeld. Ja? Also
ja.
Und die Erfahrung hat vermutlich bei dem einen oder anderen gezeigt, da gehe ich mal besser außen rum.
Ne? Genau.
Genau. Aber was du sagst, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt auch nochmal, weil das, glaube ich, auch so ein logischer Trugschluss ist dann, was Emotionen angeht. Wenn es schwerfällt, vielleicht für Spektrumsmenschen Emotionen zu erkennen, ist, glaube ich, oftmals der Gedanke da, dass man gleichschließt mit, sie haben keine.
Mhm.
Ne? Aber ich glaube, dass da sehr viele Emotionen da sind, aber so wie die Schwierigkeit ist, sie zu erkennen, ist gleichzeitig auch die Schwierigkeit da, sie selbst für sich wahrzunehmen und adäquat zum Ausdruck zu bringen.
Ja.
Ne? Zum Beispiel zu sagen, ich bin traurig oder ich fühle mich schlecht oder irgendwas. Das endet dann vielleicht oftmals, sage ich mal, in so generalisierten Begriffen für Unsicherheit wie, mir ist langweilig.
Mhm.
Ja? Oder ich weiß es nicht. Ja,
ja.
Was einfach so zum Ausdruck bringt, man kann es einfach nicht definieren und da ist oftmals dann, dass es vielleicht also in Anführungszeichen Spezialbegriffe gibt, die das dann zum Ausdruck bringen und das dann in der Interaktion irgendwann rauszudeuten, kann schon auch nochmal helfen, dann vielleicht auf Emotionen einzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade was so den Punkt der Empathie angeht, würde ich tatsächlich sagen, dass Menschen auf dem Autismus-Spektrum da vielleicht sogar nochmal eine besondere Sensibilität für haben für das Thema.
Mhm.
Weil man sich ja schon darüber im Klaren ist, dass es in der Situation, es gibt ja offensichtlich eine angemessene Art und Weise, darauf zu reagieren, und es gibt eine Art und Weise, darauf zu reagieren, mit der ich den Gegenüber jetzt nicht verletze, kränke oder sonst was mache, aber ich bin mir halt nicht sicher, welche das ist. Und dass dann aber ein Nachdenken initiiert wird und zu gucken, welche Möglichkeiten kenne ich denn eigentlich und was könnte mir jetzt helfen, das hier überhaupt so zu verstehen und so weiter. Ich finde, das ist durchaus auch Ausdruck von einer bestimmten Form von Empathie. Das ist vielleicht nicht unbedingt so in der Weise, wie wir normalerweise irgendwie darüber sprechen, aber ich finde schon, dass das auch empathisches Vermögen voraussetzt, in diesen Denkprozess allein schon einzusteigen.
Ja, es ist halt die Kombination aus allem. Ne? Vielleicht unsicher zu sein, wie eine soziale Aktion oder Interaktion zu interpretieren ist, dann noch unsicher zu sein, wie denn es die Emotion hinten dran ist, und dann noch sprachliche Mittel dafür zu finden.
Ja?
Das ist halt sau schwer. Man kann es nicht anders sagen.
Ja.
Und dann vielleicht nicht nur kommunikative Mittel zu finden, sondern auch Worte zu haben, die das, was gefühlt wird, auch zu beschreiben, weil das ist ja auch nochmal eine Entkopplung. Ja?
Mhm.
Die Art, wie Sprache benutzt wird, ist ja eine andere, manchmal wie es allgemeingesellschaftlich im sozialen Kontext getan wird. Ja?
Ja.
Und dann gibt es vielleicht Spezialbegriffe dafür, wie ich gesagt habe, oder irgendwas anderes. Und letzten Endes ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass die sich dann schon irgendwie jemanden suchen, der so ihr Schlüssel und ihr Sprachrohr für die Welt sein kann, aber auch Übersetzer umgekehrt zurück, ne? Die Welt für sie, Und da ist dann natürlich logischerweise wahrscheinlich erstmal eine große Fixierung drauf.
Ja. Also auf jeden Fall, also dass man sich so ganz bewusst, man könnte ja fast schon irgendwie so von Mentoren sprechen,
Ja, genau.
Mentorinnen, die da irgendwie so als Gelenkstelle so ein bisschen funktionieren. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass man vielleicht auch dazu neigt, bestimmte Rollen anzunehmen für sich selber. Also, dass man halt dann sich zum Beispiel in dem Moment mit bestimmten Figuren identifiziert, die man kennt, wo man halt weiß, die haben jetzt in einem bestimmten Handlungsbereich, haben die so ihre Stärken. Und man versucht dann halt diese Figur irgendwie nicht nur nachzuahmen, sondern irgendwie wirklich auch diese Figur zu werden. Also wie im Schauspiel quasi. Und dadurch halt in den Situationen auch nochmal neue Handlungsmöglichkeiten irgendwie zu finden. Das ist auch sowas, was ich immer sehr, sehr beeindruckend auch finde. Und wo ich glaube auch einige drauf zurückgreifen, um so ein bisschen auch der Frustration zu entgehen.
Ja, und das heißt, es gibt neben dem sozialen und emotionalen Aspekt auch noch einen sprachlichen oder kommunikativen Aspekt, den's zu berücksichtigen gilt, so. Ja. Man spricht in Kommunikation ja immer davon, dass es eine wechselseitige Kommunikation ist, wenn zum Beispiel so, sag jetzt mal, drei, vier wechselseitige Reaktionen auf ein Thema oder irgendwas kommen, ne? Also, so wie wir das hier machen, ja, wir unterhalten uns und gehen auf das ein, was der andere sagt und fragen nach oder so. Ich glaube, das ist was bei Personen mit Autismus-Spektrum eher eingeschränkt ist. Da ist die Nachfrage vielleicht einfach sehr sachbezogen. Oder es gibt eine Nachfrage und dann ist vielleicht das Thema weg oder das Interesse weg und dann kommt keine mehr. Wie siehst du es im Austausch mit Leuten? Wie könnte die Kommunikation aus deiner Sicht auf andere erstmal irgendwie komisch wirken?
Also ich glaube, was zunächst mal für uns auffällt, ist, dass Menschen auf dem Autismus-Spektrum häufig so einen Hang haben zum Monologisieren. Das heißt, wenn man so das richtige Thema triggert, also das Thema, wo sie Interesse dran haben, also Interesse ist fast schon irgendwie zu milde ausgedrückt, sondern ne, man spricht ja dann von Spezialthemen, also wo man wirklich eine absolute Expertise drin hat.
Obsession teilweise
Ja,
schon.
ja. Ja, dann wird halt erstmal darüber erzählt. Und das kann dann auch eine längere Geschichte werden, wenn man dann so mal in Fahrt ist und so. Und auf der anderen Seite, wenn man da dann Rückfragen stellt und sowas, da kann man ganz wunderbar mit den Leuten auch ins Gespräch kommen, weil da, das ist so ihr, ne, da kennen sie sich aus und
Da
da
ist
sind sie
Sicherheit,
sicher, genau.
genau.
Da weiß man, wovon man spricht und da
Ja.
weiß man, glaube ich, auch ganz gut, da sind wir die Laien.
Ja.
Da wissen wir nicht so gut Bescheid.
Ja.
Und da fühlen sich, glaube ich, dann die Menschen auch sehr wohl
Ja.
in der Situation.
Und ich glaube, das ist aber auch so ein Fallstrick in der Wahrnehmung, dass man dann denkt, ach, der ist ja ganz normal, der kann ja erzählen, ne? Es ist ja auch ein Austausch möglich, es ist vielleicht auch so ein Viererwechsel möglich oder so irgendwas. Und dann denkt, ah, das kann ja gar nicht sein, ne? Und eigentlich ist der ja anders oder so. Ich glaube, das ist manchmal so im Erkennen oder im Umgang damit einfach ein Problem, dass die Personen mit einem Spektrum in manchen Situationen als ganz normal wahrgenommen werden, im Sinne von Austausch, von Dialog, von Nachfragen. Auch in dem Falle spielen ja dann auch Emotionen und Soziales gar keine Rolle. Und wir Menschen neigen dann dazu, das erstmal als normal zu interpretieren. Und umso größer ist dann die Wahrnehmungslücke, sage ich mal, wenn es in einer anderen Situation nicht stattfindet. Ne?
Absolut.
Genau. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel was fragt und es kommt nur ein Ja oder Nein.
Ja.
Ne?
Ja. Ich fände das, also ich muss gerade dran denken, ich habe eben schon kurz angesprochen, einen Vortrag, den ich gehört hatte von einem